Estás sufriendo por un pedazo de tierra. Estás sufriendo demasiado. Estás sufriendo frío. Estás sufriendo lluvia. Estás sufriendo hambre. Oscuridad, no hay luz. Polvo. Aquí no viven en paz. Están sufriendo todavía. Aunque en Guatemala existe una paz en papel, pero en la práctica no existe. Y entonces, eso hemos pedido a que nos entiendan. Porque no somos tontos y no somos locos de venir a ocupar esta tierra si hay tierra. ¿Ah? Y entonces, que lo entienda, porque son campesinos. Por ejemplo, yo les digo yo.
Der guatemaltekische Bürgerkriegskonflikt hat in 36 Jahren rund 1 Million Flüchtlinge, etwa 150.000 Tote und 50.000 Verschwundene gefordert. Er wurde 1996 mit einem Friedensabkommen beigelegt, auf deren Umsetzung die Überlebenden von Massaker und Zerstörung bis heute vergeblich warten. Der Landkreis Nebach liegt auf ca. 1500 bis rund 3000 Metern Höhe im Ichil-Dreieck des nördlichen Hochlandgebirges Los Cuchamatanes, den die Ichiles Maya seit über 1400 Jahren besiedeln. Er ist Teil eines der ärmsten guatemaltekischen Departments, El Quiché, in deren unfruchtbaren Bergen vor allem indigene Kleinbauern leben. Aufgrund der Mitte der 70er Jahre um sich greifenden Repressionen im Ichil-Dreieck gelang es der Guerilla rasch, die Sympathien der Anwohnerschaft zu gewinnen und ihre Aktivitäten dort auszubauen. Die Guerilla-Armee der Armen, El Ejército Guerrillero de los Pobres, kurz EGP, ermordete Kollaborateure und Repräsentanten des Militärregimes, besetzte Dörfer und griff Gefängnisse an. Anfang der 80er Jahre antwortete die Armee mit einer Offensive der Zerstörung, der Massaker und der verbrannten Erde. Die zur Guerilla-Bastion deklarierte Region Ichil wurde exemplarisch abgestraft, Tausende der Anwohner grausam ermordet. Der Landkreis Nebach war besonders schwer betroffen, erinnert sich Domingo Lopez, Verantwortlicher für Landfragen vom Kleinbauerndachverband KUK, der sich mitten im Bürgerkrieg gegründet hatte.
In Nebach haben der Krieg und die Politik der verbrannten Erde am heftigsten gewütet. Sämtliche Wohnhäuser wurden niedergebrannt. Aber nicht nur die Häuser, sondern auch die Maisfelder wurden zerstört. Ich glaube, die Menschen sind sogar ohne Kleidung verblieben.
Die Überlebenden wurden massenhaft dazu gezwungen, den paramilitärisch organisierten sogenannten zivilen Selbstverteidigungspatrouillen PAK beizutreten, die als Hilfsgruppen zur Aufstandsbekämpfung fungierten. Die Verbliebenen flüchteten nach Mexiko oder wurden in gefangenenlagerähnlichen Modelldörfern entlang der Kriegsfronten zusammengezogen. Schätzungsweise 50 bis 60.000 Menschen lebten damals in solchen militärisch kontrollierten Dörfern. Sie mussten nicht nur täglich die Nationalhymne singen, sondern auch an ideologischem Umerziehungsunterricht teilnehmen. Damit sollte ihrer Unterstützung für die Guerilla ein Ende bereitet werden. Das in Nebach gelegene Akul war eines jeder Modelldörfer, die die Opposition als Konzentrationslager bezeichnete.
In Nebach gibt es die drei Schwestern, freundlich und sehr einfach, wo es gutes Essen für einen halben Dollar gibt. Es gibt auch ein Militärcamp. Man kann herrliche Wanderungen von Nebach entlang des Flusses oder in den nahen Hügeln unternehmen. Obgleich das Klima in dieser Höhe nicht besonders gut ist, ist der Ausblick von der Gebirgskette Los Cuchumatanes aus spektakulär. 2 Stunden Fußweg von Nebach entfernt befindet sich Akul, eines der 9 von der Armee gegründeten Dörfer zur Kontrolle der Guerilla-Aktivitäten.
Das stand 1988, also inmitten des guatemaltekischen Bürgerkrieges, im South American Handbook für Reisende. Heute ist Akul mit seinem Alpenflair ein beliebter Erholungsort für betuchte Politiker, Militärs und Unternehmer. Auch Touristen kommen gern her. Auf der Internetseite salvenda.de, die sich ebenfalls an Reisende richtet, wird knapp auf Akul Bezug genommen.
Ein Modelldorf, in dem es eine Käserei gibt, wo nach italienischem Rezept guter Käse hergestellt wird.
Für den guten Käse, den wir heute friedlich im idyllischen Bergdörfle verzehren können, haben die Ichils bereits vor Jahren ihren Preis bezahlt. Durch Massenmord und Flucht halbierte sich die Ichil-Anwohnerschaft in nur 2 Kriegsjahren zu Beginn der 80er Jahre auf etwa 50.000. Und wenn auch die Guerilla in der Region nicht militärisch geschlagen wurde, so war sie ihrerseits ebenso wenig in der Lage, ihre soziale Basis vor den Angriffen durch Armee und Todesschwadron zu schützen. Den Aufständischen nicht zuletzt durch Folter und Massaker die soziale Basis zu entziehen, wie dem Fisch das Wasser, konnten die Führungsoffiziere der guatemaltekischen Armee in Fort Benning im US-Bundesstaat Georgia lernen. In der 2001 scheinheilig geschlossenen und darauf unter anderem Namen wiedereröffneten School of the Americas, kurz SOA. Aus der Nichtregierungsorganisation SOA Watch, die sich seit 1990 bis heute für die Schließung der Diktatorenakademie einsetzt, ist vor einigen Jahren das Guatemala Solidarity Project entstanden, in dem auch Pablo Guerra aktiv ist. Ein Besuch der Internetseite von SOA Watch ist übrigens allein deshalb zu empfehlen, weil der verblüffte Besucher sich dabei zunächst einmal über die Meldung
Warnung, ein Besuch dieser Website kann Ihren Computer beschädigen,
hinwegklicken muss. Pablo Guerra organisiert im Rahmen des Guatemala Solidarity Projects Beobachtungsreisen, auf denen Kleinbauern und Menschenrechtsaktivistinnen angehört und Kleinbauerngemeinden besucht werden. In diesem Zusammenhang hat Pablo bereits rund ein Dutzend Gemeinden in verschiedenen Landesteilen kennengelernt.
One that we've heard in recent delegations is that
eine Sache, die wir auf unseren letzten Delegationsreisen gehört haben, ist, dass multinationale Unternehmen seit der Unterzeichnung der Friedensverträge 1996 viel besser in der Lage sind, Gemeinden auszubeuten, als dies noch im Krieg der Fall war. Zwar sind die Leute froh darüber, dass das mörderische Wüten der Gewalt auf dem Land abgenommen hat. Dafür fühlen sie sich aber häufig umso mehr der gewalttätigen Ausbeutung ihrer natürlichen Ressourcen und dem Raub ihres Landes ausgesetzt, als dies in den letzten 60 Jahren der Fall war. Unglücklicherweise vergleichen viele Organisationen die heutige Repression auf dem Lande mit der von Anfang der 80er Jahre. Und das Ergebnis ist, dass die Dinge heute nicht so schlecht stehen. Es gibt nicht Zehntausende Menschen, die auf dem Land ermordet, nicht Hunderte von Dörfern, die von Massakern begleitet, dem Erdboden gleichgemacht werden. So denkt die internationale Gemeinschaft, dass die Dinge in Guatemala inzwischen viel besser stehen. Die Gemeinden, die wir besucht haben, haben uns allerdings sehr deutlich gemacht, dass dies nicht wahr ist und die Situation ständig schwieriger wird, dass die staatlichen Institutionen und die Paramilitärs sehr gut gelernt haben, wie man Menschen unterdrückt. Sie haben gelernt, dass es in vielen Fällen ausreicht, eine einzige Person zu ermorden, um deutlich zu machen, worum es geht.
Aufgrund der, gelinde gesprochen, schwierigen Situation auf dem Land gibt es eine große Abwanderung in die urbanen Zentren, insbesondere in die Hauptstadt, die einzige Großstadt des Landes. Die Menschen flüchten vor Gewalt und Misere und was sie an ihrem Ziel vorfinden, sind Gewalt und Misere.
Die Gewalt ist sehr stark vom Land in die Stadt gewechselt. Eine Aktivistin hat zu spezifischen Fällen sozialer Säuberung in der Stadt gearbeitet. Im Jahr 2006 hat sie an die 1000 Fälle entdeckt, wo Menschen im Rahmen der staatlichen sozialen Säuberungspolitik gefoltert und außergerichtlich hingerichtet wurden. So werden diejenigen auf dem Land, die besser organisiert sind, ermordet. Und wenn die Menschen in die Stadt flüchten, dann werden sie dort in sehr hoher Zahl umgebracht. Generell denke ich, dass sie ermordet werden, weil sie arm sind. Sie werden ermordet, weil sie im Wege stehen und weil der Staat sie kontrollieren muss. Und die Art, sie zu kontrollieren, ist, sie zu ermorden.
Der Kampf um Würde und um Menschenrechte geht weiter und damit auch die Ermordungen sozialer Aktivistinnen. Schließlich sind die zentralen Anliegen des Bürgerkrieges nach wie vor unberührt. Allen voran die extrem ungerechte Landverteilung. Diese war der Hauptgrund für den 36-jährigen Bürgerkrieg, in dessen Verlauf mehr als 1 Million Menschen von ihrem Land vertrieben wurden. Die Folge? Die Landbesitzverhältnisse wurden noch ungleicher, da die Kleinbauern ihr verlassenes Land in den meisten Fällen nie wieder erlangten. In vielen Fällen, so Domingo Lopez vom Kleinbauernverband KUK, geriet es unter die Fittiche der damaligen Paramilitärs der sogenannten zivilen Selbstverteidigungspatrouillen PAC.
Wenn wir uns mal die Hauptstadt betrachten, dort auf die Straße gehen, die Straßen sind voller Indigenas, die dort Gemüse und andere Dinge verkaufen oder Schuhe putzen. Warum? Weil der Krieg sie zum Leben hierher geschickt hat. Und inzwischen wollen sie nicht mehr zurückkehren, vor allem weil die Ex-Pakt das Land der Flüchtlinge besetzt hält. Die Armee hat es ihnen damals zugewiesen und sie sind geblieben.
Podés vivir aquí. Ya se quedaron con la tierra. Viele der enteigneten und entrechteten Kriegsflüchtlinge fristen ihr Leben in den Elendsvierteln an den Hängen der Hauptstadt oder in den vielen völlig unterentwickelten und sozial wie gesellschaftlich isolierten Dörfern, die nur in Wahlkampfzeiten die Aufmerksamkeit der Politiker auf sich ziehen. Die meisten sind dazu gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen zum Hungerlohn und unter systematischem Betrug auf den großen Plantagen an der Küste zu arbeiten.
Die landlosen Bauern behaupten sich an der Küste und lassen die Diskriminierung bei der Arbeit auf den Fincas über sich ergehen. Dort schneiden sie Zuckerrohren, Kaffee und anderes, denn sie verfügen über keine sonstige Einkommensquelle.
Dabei wird den Plantagenarbeitern sogar das Streikrecht zugestanden, zynischerweise aber nur außerhalb der Arbeitssaison. Mit dem Krieg hatte sich die Landfrage weiter verschlimmert und nicht umgekehrt. Im Jahr 2000, also 4 Jahre nach dem Friedensabkommen, besaßen 1,5% der Bevölkerung 2/3 des Landes. Dabei sieht der Friedensvertrag die Umverteilung des reichlich vorhandenen brachliegenden Landes in Staatshand an landlose Kriegsflüchtlinge explizit vor. Und theoretisch ist der Vertrag für jede Regierung bindend. Theoretisch. In der Praxis scherte sich bislang keine der Nachkriegsregierungen um deren Umsetzung. Nur durch Massenmobilisierungen hätten Organisationen wie der KUK kleinere Erfolge durchsetzen können, meint Lopez.
Wir vom KUK haben in einigen Fällen die Überschreibung von Land erreicht, allerdings über Straßenbesetzungen, Demonstrationen zum Zentralpark, die Besetzung des Landfonds oder des Landwirtschaftssekretariats.
Die landlosen Kleinbauern verharren nicht im symbolischen Protest. Längst haben sie damit begonnen, sich zu nehmen, was ihnen rechtlich zusteht. Denn
die Gemeinden sind dazu gezwungen, das Land zu besetzen, weil sie erkennen, dass die Behörden sich nicht um einen Ausweg kümmern. Ich meine, wir warten jetzt schon so lange. Schließlich wurde der Friedensvertrag bereits vor 11 Jahren unterzeichnet. Also sagen sich die Leute, dass sie nur über Besetzungen ein Stück Land erlangen können.
Gesagt, getan. Rund um den guatemaltekischen Militärfeiertag am 30. Juni 2006 besetzten mehr als 600 Kleinbäuerinnenfamilien insgesamt 6 Ländereien aus öffentlicher Hand. Damit verliehen sie ihrem in den Friedensverträgen von 1996 zugesicherten Anspruch auf Land Nachdruck, protestierten gegen die repressive Militärinstitution und die Remilitarisierung des Landes und zugleich gegen das Freihandelsabkommen mit den USA, das just am 30. Juni 2006 in Kraft getreten war. Eines der besetzten Landgüter ist die Finca Visan, die nur einen Steinwurf vom Kreisort Nebach entfernt liegt und rund 360 Hektar Land umfasst. Die zumeist aus Wellblech dürftig zusammengehaltenen Hütten liegen weit verstreut über das gesamte Gelände. Unmittelbar bei jeder Hütte liegen an die 2 Hektar steiniges Land, die die jeweilige Familie bewirtschaften kann, zumeist mit Mais. Vereinzelt verstecken sich Hühner und festgebundene Ziegen im dornig-dürren Gebüsch am sandigen Wegrand und vorlaute Hunde begrüßen Eindringlinge mit einem angeberischen Kläffkonzert. Ab und an gibt es einen Lichtblick, eine Hütte aus Lehm oder Holz, ein vernünftig gedecktes Dach oder den Fußballplatz, der auch bei noch so praller Hitze von einem Haufen Kindern und Jugendlichen verschiedensten Alters unermüdlich zum rasanten Spiel genutzt wird. Am kleinen Fluss, der die Gemeinde durchschneidet, spülen fast den ganzen Tag über kleine Mädchen und junge Frauen den Staub aus der knappen Wäsche ihrer Familien. Ein Kampf gegen Windmühlen, könnte man meinen. Unweit vom Fluss sitzt Lena in ihrer mit Tüchern verhangenen Hütte und bereitet ein paar Mais-Tortillas vor. Lena ist eine der Besetzerinnen der ersten Stunde. Wie die meisten Frauen und Mädchen in der Gemeinde trägt sie die traditionell rot gemusterte Tracht der Ichie Mayas. Sie und ihre Familie gehören zu den 150 Familien, die sich damals zu der Besetzung zusammenfanden.
Sie sagten uns, dass wir hierher ziehen könnten, wenn wir keinen Wohnraum haben. Und das haben wir dann weitergesagt. Hört, sie werden dieses Stück Land besetzen. Also, wenn ihr keins habt, dann... Wenn ich also jemanden ohne Land kannte, habe ich Bescheid gegeben. Und wenn diese Person dann wiederum jemanden kannte und so weiter.
Seit der Besetzung kämpfen die Anwohnerinnen um die Legalisierung des von ihnen bewohnten und bebauten Landes, von dem aus im Bürgerkrieg die Angriffe der Armee auf die Bevölkerung organisiert wurden. Wie die meisten aus der besetzten Gemeinde Visan kommt auch die heute 35-jährige Lena ursprünglich aus einem kleinen Dorf des Ichie-Dreieckes, das im Krieg zerstört wurde. Während sie mit ihrer Mutter und ihren drei Geschwistern fliehen konnte, starb ihr Vater in den Flammen.
Ich war 9 Jahre alt, als der Krieg 1981 über uns kam. Damals wurde mein Vater ermordet. Unser Haus, unser Mais und unsere Dokumente wurden verbrannt. Jetzt sind wir hierher gekommen, um Schutz zu suchen, damit uns die Armee nicht ermordet. Wir haben uns für die Besetzung entschieden, weil wir nicht wussten, wo wir sonst hin sollten. Und wir haben dieses Gelände besetzt, weil wir wissen, dass es einst unseren Vorfahren gehörte. Kurz, wir sind in Tichinas und es ist unser Land, also haben wir es besetzt.
Die Anträge verschiedener Kleinbauernorganisationen, das brachliegende Gelände legal beziehen zu dürfen, waren abgelehnt worden. Und bis dato gibt sich Virgilio Jeronimo Guzman Bernal, der rechte Bürgermeister von Nebach, stur. Kein Wunder, gehört er doch der berüchtigten FRG-Partei vom Völkermörder Rios Montt an. Allein im Jahr 2004, als die Demonstrationen gegen den Bürgermeister Virgilio mit Tausenden von Teilnehmern ihren Höhepunkt erreichten, wurden 40 Amtsbeschwerden gegen den Herrn eingereicht. Die Palette der Anschuldigungen reicht von Diskriminierung und Rassismus über Amtsmissbrauch, Vetternwirtschaft, Bestechung und Wahlmanipulation bis hin zu Einschüchterung, Anstiftung zu Gewalt und schwerem Raub. Der Strafgerichtshof von Nebach verwies jedoch in nahezu allen Punkten auf unzureichende Beweise gegen den FRG-Parteimann, was laut Beobachtern einem Freischein für weiteres Schalten und Walten in Straffreiheit gleichkommt. Kein Wunder also, dass die Visan-Besetzer bei ihm auf Granit beißen.
Wir nennen es Territorium der indigenen Völker, weil dort eigentlich nur Indigenas leben. Der Bürgermeister hat die Pflicht, das Land zu überschreiben. Er behauptet aber, dass er dort eine Schule oder so etwas errichten wolle. Für uns ist jedoch klar, dass das vorgeschoben ist. Außerdem verweigert er den Verhandlungstisch und behauptet, dass alle Leute ein Haus unten im Dorf besitzen. Aber das stimmt nicht. Die Leute sind arm. Das sieht man auch.
Kaum jemand hat hier die Zeit, in mühsamer, wochenlanger Arbeit Lehmblöcke für ein paar solide Wände herzustellen. Die Menschen müssen zusehen, dass sie irgendwie was zu essen zusammenkriegen. Der Hunger ist Programm. Das Wasser für die inzwischen 200 Familien stammt aus einer kleinen Quelle. Strom gibt es keinen. Die Häuser wirken provisorisch, selten aus Lehm, öfter jedoch aus Bambus und Tüchern zusammengehalten, mit völlig unzureichenden Wellblechdächern vor Wind und Wetter geschützt. Der Boden ist hart und trocken und der Staub allgegenwärtig. Er vernebelt nicht nur die Sicht, sondern auch die Atemwege, derweil das Fehlen von fließend Wasser und die monotone und unzureichende Ernährung einen desolaten Gesundheitszustand, insbesondere der von früh an hart auf den Feldern mitarbeitenden Kinder, bedeutet. Ein Gesundheitsposten für die 200 Haushalte wäre dringend notwendig, doch nicht einmal bei der dürftigsten Grundversorgung wird die Gemeinde bisher von der Regierung unterstützt. Dabei sind die Ansprüche von Lena und den anderen Besetzerinnen überaus bescheiden.
Wir essen einzig und allein Mais. Jeden Tag gibt es Tortillas. Wir kämpfen dafür zu leben. Dafür benötigen wir nur ein Stück Land, von wo wir Feuerholz holen können, und ein weiteres Stück Land für den Maisanbau.
Das Feuerholzsammeln erschweren die Angehörigen einer Spezialeinheit der Armee, der berüchtigten Kaibiles, die nur einen Steinwurf von der Gemeinde entfernt stationiert sind, durch permanente Einschüchterungen. Die Militärbasis ist ein Relikt aus der Bürgerkriegszeit, in der sie sich über das gesamte und inzwischen größtenteils besetzte Gelände erstreckte. Elena, eine Freundin Lenas, bekam die Schikanen der Kaibiles mehr als einmal am eigenen Leib zu spüren.
Er wollte mir mein Lasso wegnehmen und nahm mir meine Machete ab. Da habe ich mich gewehrt und ihm gesagt, sie haben meine Mutter und meinen Vater ermordet und jetzt wollen sie mich ermorden. Sie essen und ich esse. Also warum nehmen sie mir meine Machete weg? Habe ich ihn gefragt. Dann hat er sich ein wenig beruhigt und schließlich behauptet, dass wir das Feuerholz nur sammeln, um es zu verkaufen.
Früher wurde von der Basis aus der schmutzige Krieg in der Region geplant, in dem die Kaibiles-Einheiten in vorderster Front eine traurige Berühmtheit in Sachen Kriegsverbrechen erlangten. Und heute werden von hier aus die Anwohner Visans schikaniert, direkt und indirekt. So verpachtete die Armee das Ackerland der Gemeinde im Mai 2007 an einige Viehzüchter.
Wir haben ein wenig Mais gesät und dann sind die Viehzüchter gekommen und haben unsere Felder zerstört. Nichts konnten wir ernten.
Dieses Vorgehen erinnert an die Politik der verbrannten Erde, durch die den Menschen die Existenzgrundlage entzogen wird, damit sie schließlich freiwillig gehen. Die Viehzüchter trieben ihre Kühe schließlich wieder vom Gemeindegrund fort. Doch der Schaden war groß und die Angst, dass sie wiederkommen, ist allgegenwärtig. So verwunderte es niemand so recht, dass einige Monate später plötzlich eine Gruppe ehemaliger Paramilitärs der sogenannten zivilen Selbstverteidigungsgruppen PAK in Wissan auftauchte. Im Rahmen des Gesetzes MAGA sollten insgesamt gut 500.000 Expatrieros an die 100 Millionen Bäume in rund 300 Landkreisen pflanzen und dafür jeweils ca. 500 Euro kassieren. Damit entsprach die Regierung der Forderung nach Entschädigung und Wiedereingliederungsmaßnahmen für diese ehemalige Bürgerkriegspartei auf Regierungsseite. Das Gesetz wird deshalb scharf kritisiert, weil die überwältigende Mehrheit der Opfer von Armee und Paramilitärs seit jeher auf die versprochene Entschädigung wartet, derweil die Entschädigung von ehemaligen Angehörigen einer paramilitärischen Organisation zur Aufstandsbekämpfung scheinbar problemlos möglich ist. Domingo Lopez findet das nicht sonderlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die Expatrieros heute vielerorts etablierte Machtfaktoren darstellen.
Es gibt Orte, wo die Expat wie eine Gewohnheit oder ein Gesetz zum Leben gehören, wo sie es sind, die bestimmen und die Gemeinden anführen. Mancherorts haben sie die Macht in den lokalen Regierungen und Körperschaften inne. Hier im Quiche gibt es einige solcher Orte.
Oft sind diese einstigen PAK eng mit den legalen staatlichen Institutionen verflochten. Auch der umstrittene Bürgermeister von Nebach schart eine solche Gruppe um sich.
Es gibt zwei Gruppen von Patrouilleros. Eine Gruppe ist sehr stark gegen uns. Sie ist auf der Seite des Bürgermeisters. Und eine andere Gruppe, die zu einem anderen Kandidaten gehört. Für die Gelder, die der Staat an sie vergibt, führen sie ein Aufforstungsprojekt durch. Sie kamen von da drüben, um die Baumpflanzungen durchzuführen und machten sich dann über eine Frau lustig, die gerade ihre Wäsche wusch und belästigten sie. Da haben wir beschlossen, dass wir uns auflehnen und sie rauswerfen mussten und es kamen viele Frauen mit ihrem Arbeitszeug und sie erschraken sich und flüchteten.
Erzählt Nicolas von der regionalen Ichi Kleinbauernorganisation, die die Gemeinden der Gegend intensiv betreut. Bisher konnte sich Wissan erfolgreich gegen die Bedrohungen anstehender Räumungen und Schikanen aller Art wehren. Nicolas glaubt, dass dies nur weiterhin funktionieren wird, wenn ihre Bewohner zusammenhalten, wie überall in Guatemala. Die sozialen Netzwerke, in denen sich die Landbevölkerung gegen Unterdrückung und Ausbeutung durch Staat und Unternehmen effektiv hätte wehren können, wurden im Krieg weitgehend zerschlagen. Nicolas glaubt, dass auch die Menschen in der Gemeinde Wissan vieles neu erlernen müssen, was früher einmal selbstverständlich erschien.
In jeder Versammlung geht es um unsere Einigkeit, um unsere Stärke und darum, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Denn zerstreuten Menschen fällt eine gute Organisierung schwer. Und schließlich sind sie zerstreut hierher gekommen, ohne diesen Brauch und ohne eine Idee, wie sie ihr Leben führen sollten. Ich denke, dass es diese Gepflogenheit früher gab, sich die Leute geholfen haben und wenn es eine Feier gab, dann sind alle hingegangen. Aber diese Tradition ist im Krieg zu Bruch gegangen. Nun ist es so, dass wenn man Geld hat, es was zu essen gibt und wenn man keines hat, dann eben hungert. Heute muss diese Kultur erst zurückerrungen werden, dass zum Beispiel Essen untereinander getauscht wird, ohne dass Geld eine Rolle spielt.
Dies ist ein langwieriger Prozess, betont Nicolas. Dabei sind erste Erfolge auf dem langen Weg zu einer kollektiven Solidargemeinschaft bereits zu erkennen.
Wenn jemand krank ist, dann wird der Hut herumgeschickt, alle spenden 10 Cent und am Ende wird der Familie des Kranken das Geld gegeben.
Und 10 Euro Cent sind für viele Menschen in Guatemala schon recht schwer entbehrlich. Bis zu 3 Avocados oder ein Wasserglas selbstgebrannten kann man dafür schon bekommen. Aber an derlei Luxusgüter ist hier nicht zu denken. Und während der nahe Fußballplatz der Armeebasis mit seinem saftigen Rasen glänzt, fürchten die Indigenas der Gemeinde Wissan um ihre nächste Maisernte auf dem winzigen, trockenen Grund, den sie bewirtschaften. So auch Elena, wie Lena, eine Besetzerin der ersten Stunde und eine Leidensgenossin.
Als der Krieg kam, haben wir uns ins Landesinnere zurückgezogen. Dort wurden dann meine Eltern ermordet. Wir wissen nicht, was mit ihren Körpern geschah. Sie wurden verbrannt oder im Wasser versenkt. Ich weiß es nicht. Dann blieb nur noch ich alleine übrig.
Mit 16 Jahren heiratete Elena und bekam 5 Kinder. Doch nach dem Krieg starb ihr Mann und seitdem ist die knapp 40-Jährige allein mit ihren Sprösslingen. Und mit ihrem Kummer.
Und das kommende Jahr, wo sollen wir bloß anbauen? Nun müssen wir erneut säen, denn die letzte Ernte haben wir längst eingefahren, aber nur sehr wenig. Wenn es jetzt wieder nicht ausreicht, dann müssen wir Mais kaufen. Den gibt es zwar im Ort, Aber wovon sollen wir den kaufen, wenn kein Geld da ist? Die Kinder müssen schließlich zur Schule und das kostet, weil sie dort täglich ihr Mittagessen bekommen.
Momentan besuchen viele ältere Kinder die Schule im Ort Nebach, der für die Kleinen aber zu weit weg ist. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Gemeinde ihre eigene Schule, sprich ihren eigenen Lehrer, gestellt bekommt. Der wird der Gemeinde seit geraumer Zeit versprochen, dass er inzwischen in Wissant angekommen ist, ist aber sehr unwahrscheinlich. Und viele der Besetzerinnen wollen nicht ewig warten.
Die Kleinbauernvereinigung hat uns gesagt, dass wir ausharren sollten, weil bald ein Lehrer kommt. Aber meine Älteste wollte nicht warten. Sie sagte mir, dass sie dafür kämpfen wolle, nicht das Schuljahr zu verlieren und sie lieber in den Ort ginge, auch wenn das anstrengend sei. So hat sie sich eingeschrieben. Aber ich habe vier weitere Kinder, die auf einen Gemeindelehrer warten, weil sie noch klein sind.
In Guatemala ist der Schulbesuch für die Masse der sozial ausgegrenzten Indigenas nach wie vor ein Privileg. Und für jedes Kind, das zur Schule geschickt wird, muss täglich ein bestimmtes Mittagessen bezahlt werden, was oft ein großes Hindernis darstellt. Zudem ist es meist notwendig und völlig selbstverständlich, dass Kinder und Jugendliche selbst arbeiten oder zumindest bei der Arbeit mit anpacken. Manchmal sind sie dabei so unentbehrlich, dass ihr Schulbesuch unmöglich ist. Die Indigenas sind sich zunehmend der Wichtigkeit von Schulbildung für ihre Kinder innerhalb der guatemaltekischen Gesellschaft bewusst und dafür zu großen Entbehrungen bereit. So auch Elena aus der besetzten Gemeinde Wissant.
Mich betrübt es, wenn die Kinder nicht zur Schule gehen. Ich zum Beispiel bin niemals zur Schule gegangen, habe nicht einmal eine Klasse absolviert. Dagegen hat mein Sohn schon die erste Klasse hinter sich. Jetzt sind noch seine Geschwister an der Reihe, aber die wollte ich zuerst gar nicht zur Schule schicken. Da hat mein Junge gesagt, dass ich sie doch eintragen soll, weil sie sonst nicht ihre Namen werden schreiben können. Da habe ich den Kindern gesagt, dass sie gehen können, auch wenn es dafür nur noch Chili und Salz zu den Tortillas zu essen gibt.
Dass die Kinder zur Schule gehen, bedeutet aber selten, dass sie nicht auch arbeiten.
Mit 10 oder 12 Jahren bekommen sie bereits ihre Hacke und Machete. Dann gehen sie einen halben Tag zur Schule und einen halben Tag arbeiten sie auf dem Feld.
Nichts Besonderes in Guatemala. Die rassistische Zweiklassengesellschaft ist hier tief verwurzelt. Über 90% der unter der Armutsgrenze lebenden Menschen sind Indigenas. Nur in Wahlkampfzeiten scheinen sich weiße Politiker daran zu erinnern, dass in Guatemala 60% Maya-Nachkommen leben, um sie nach der Wahl wieder zu vergessen. Sie wissen, die politische Isolation der Indigenas zu nutzen, die über Jahrhunderte hinweg unterdrückt und marginalisiert wurden, um heute ein gesellschaftliches Schattendasein in politischer Isolation und wirtschaftlicher Abhängigkeit und Armut zu fristen.
Die Gemeinden haben kein Fernsehen und die Presse kommt dort auch nicht hin. Zwar haben sie alte Radios, aber die Nachrichten hören sie eigentlich nicht. Sie sind völlig desinformiert. Und dann kommen die politischen Parteien und entzweien die Gemeinden, denn die kommen und verschenken Wellbleche, Mützen, T-Shirts und ein wenig Düngemittel, damit die Leute sie wählen.
Parteien wie die Nationale Hoffnung, deren Kandidat, der heute amtierende Alvaro Colom, im Wahlkampf seine Frau und ein paar Abgeordnete zum Stimmenfang nach Wissant schickte.
Sandra de Colom kam mit ein paar Abgeordneten zu uns. Einer von ihnen ist der jetzige Landwirtschaftsminister Robles. Es regnete an jenem Tag und alle wurden nass. Das hat vielleicht gewirkt, denn vielleicht hat Colom das solidarische Herz, diese Menschen zu unterstützen.
Und die Hilfe kam prompt. Und zwar in Form vieler Dutzend Wellblecher, die den Familien in Wissant nun als Dächer über ihren Häuptern dienen.
Er gab uns jedem vier Wellbleche und sagte nichts in die Richtung, dass wir ihn dafür unterstützen sollten. Er sagte, dass wir arm seien und deshalb das Wellblech bekämen und dass er nochmal wiederkommen würde.
Die Laminate verfehlten ihren erwünschten Effekt nicht. Schließlich waren persönliche Aufmerksamkeit und Wellbleche, so lächerlich sie im Endeffekt auch erscheinen mögen, wesentlich mehr als die Ignoranz oder gar Feindschaft, die der Gemeinde beispielsweise vom FRG-Bürgermeister des Landkreises Nebach oder der ehemaligen Administration Berger, unter der mehr als 150 Gemeinden geräumt worden waren, zuteil wurde. Auf Empfehlung des Ichi-Kleinbauernverbandes wählte die Gemeinde Wissant geschlossen für Colom. Eine Entscheidung, die manch Beobachter überraschen mag, galt doch Colom bei vielen Beobachtern nicht gerade als progressiver Politiker. Für Nicolas vom Ichi-Kleinbauernverband handelte es sich um eine realpolitische Entscheidung.
Manchmal sind wir einfach abgegessen. Dann denken wir, dass alle Regierungen Lügner sind. Aber trotzdem werden wir nicht zulassen, dass die Dinge ohne unser Zutun geschehen. Es sind schlechte Menschen, aber dennoch denke ich, dass man beharrlich sein und von innen mitwirken muss.
Und die Partei URNG, die nach dem Bürgerkrieg aus dem gleichnamigen Guerilla-Zusammenschluss hervorgegangen ist, spielt fast keine Rolle mehr auf der politischen Bühne. Was überall auf der Welt gilt, sich bei vermeintlich demokratischen Wahlen zwischen Mist und Mist entscheiden zu können, ist in Guatemala besonders plakativ. Auch Domingo López vom Cook ist frustriert über die politische Kultur des Landes.
Nach dem Antritt von Berger ist Ex-Präsident Portillo nach Mexiko geflüchtet und Cyrano Elias checkt in Panama. Wir wissen nicht, wie viele Millionen sie gestohlen haben. Auf diese Weise bleibt das Land jedenfalls sehr arm. Und jede neue Regierung bedeutet für uns, dass wir beraubt werden, anstatt dass die Probleme gelöst werden.
Dennoch stand der Cook-Funktionär hinter der Entscheidung der Gewerkschaft und der meisten anderen guatemaltekischen Basisorganisationen, dem neuen Amtsinhaber eine Bewährungschance zu geben. Colom hatte die soziale Opposition des Landes bei seinem Antritt Mitte Januar 2008 mit seinem sogenannten 100-Tage-Plan erfolgreich beschwichtigt.
Nach 100 Tagen können wir evaluieren, ob es Fortschritte gibt. Und wenn nicht, dann können wir wieder mit den Mobilisierungen beginnen.
Er forderte 100 Tage Zeit, um Erfolge bezüglich der drängendsten Probleme des Landes vorzuweisen. Dabei spielten Gewalt, Sicherheit und organisierte Kriminalität auf politischer und medialer Ebene die entscheidende Rolle. Inzwischen ist glasklar, dass es sich bei dem 100-Tage-Plan um ein Wahlmanöver zum Gewinn des zweiten Urnenganges handelte, das mit der politischen Realität wenig zu tun hat. Zu wenig Geld, zu wenig Zeit, zu viel Chaos, schimpfen die Politiker. Für Lena, Elena, Nicolas und Domingo López hat sich nichts verändert. Und einmal mehr ist klar, dass sie von keinem Politiker erwarten können, dass er sich ernsthaft für ihr Schicksal einsetzt. Der als sozialdemokratisch gefeierte Colom mit seinem Kabinett, das komplett aus weißen Männern besteht, kein Indigener, keine Frau darunter, reiht sich wohl in die Reihe jener Staatsmänner ein, die durch den Status quo bestechen. Und die Regierung weiß angeblich jetzt schon nicht, wohin das ganze Haushaltsgeld wohl entschwunden sein mag. Kaum zu erwarten also, dass Colom nicht wie seine Vorgänger den Kampf gegen die Armut mit dem Kampf gegen die Armen verwechselt.
Viele in der Kleinbauernbewegung organisierte Genossen wurden inzwischen ermordet. Für uns ist der Krieg also nicht vorüber. Es ist ein psychologischer Krieg, ein Krieg der Bedrohung, ein Krieg der Gewalt, wie man an den Räumungen sieht. Allein unter Präsident Berger gab es über 100 Räumungen.